Die DHV-News vom 12. September 2025. Neblige Herbstaussichten für Cannabis. Bayern legt CSCs auf Eis. Mit freundlicher Unterstützung von MedCan OneStop und CanGo. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ich habe gar nicht so viel heute zusammenkratzen können, was bisher in dieser Woche passiert ist. Wir drehen Donnerstag nachmittags. Ich habe schon gedacht, dass ein Titel wie "Er sagte dies, sie sagte das" ganz gut wäre. Aber am Ende ist doch ganz interessant, was er und sie dann so gesagt haben. Also schauen wir mal rein. Es geht in erster Linie wieder um diese Frage, wie geht es weiter im Herbst jetzt mit dem Wakengesetz? Wie geht es weiter mit der Evaluierung? Aber kommen wir noch mal kurz zu einer Umfrage, die im Rahmen des EcoCan-Projekts, also diese Evaluierung eben jetzt noch mal gemacht wird bei jungen Menschen. Da ist jetzt noch mal so eine Interviewreihe angesagt mit eben nicht nur kurzer Online-Fragebogen, sondern ausführliche Fragerei. Eine Stunde lang wird man befragt und es richtet sich besonders an junge Menschen und insbesondere Jugendliche. Also junge Erwachsene, haben die schon genug beim UKE, die eben diese Studie jetzt koordinieren, aber die Jugendlichen haben sie noch nicht genug, und zwar Konsumenten. 14 bis 17 Jahre alte Konsumenten. Jetzt haben wir natürlich hier unter unseren Zuschauern auch nicht irre viele Jugendliche. Ja, ihr seid ja doch überwiegend erwachsen. Aber falls nicht, ja, also ein paar Jugendliche sind ja dann doch dabei und bei ein paar 10.000 Zuschauern sind ja doch einige Jugendliche dabei. Wenn ihr Cannabis konsumiert, nehmt doch an dieser Umfrage mal teil. Ihr tragt damit zur Wissenschaft bei und zu einer vernünftigen Datenlage sozusagen für die Frage, was ist passiert seit dem Cannabis-Gesetz? Habt ihr Präventionsbotschaften wahrgenommen oder nicht? Und so weiter. 14- bis 17-jährige Konsumenten, ihr kriegt da auch was für, und zwar ein Dankeschön in Form eines Wertgutscheins im Wert von 20 Euro. Also bei verschiedenen Plattformen kann man die dann wohl wählen, ja, wo man auch immer dann einen Gutschein gebrauchen kann. Und was weiß ich, Mediamarkt oder Steam oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall den Gutschein im Wert von 20 Euro dafür, dass man eine Stunde da ein Interview führt. Erst füllt man noch einen kurzen Fragebogen aus und dann wird dann eben Termin vereinbart. Ja, wäre schön, wenn da noch ein paar jugendliche Konsumenten mitmachen würden. Ich bin auch gespannt, ja, ob dieser Aufruf hier messbar ist. Auch das ist für uns jetzt mal spannend. Da können wir auch Jugendliche in messbarer Zahl erreichen, die dann da bei der Umfrage mitmachen.
Die Cannabis-Normalkonferenz, die Fachtagung für Cannabis in Deutschland. 3 Tage Programm vom 21. bis 23. November in Berlin. Hier treffen sich Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Aktivismus, um auf 3 Bühnen aktuelle Themen rund um Cannabis zu diskutieren. Highlights sind das traditionelle Politikerpodium und die Verleihung der Hanfadler. Für die Abendunterhaltung ist gesorgt und der Ticketpreis beinhaltet ein hochwertiges Catering. Sichere dir jetzt dein Ticket und gestalte die Zukunft von Cannabis in Deutschland mit. cannabisnormal.de.
Ja, und diese Umfrage wird ja auch dann dazu beitragen, dass im Herbst weiter debattiert wird über die Rücknahme oder Fortschritt der Cannabis-Reform. Im Koalitionsvertrag steht ja nur, dass nach der Evaluierung, insbesondere im Herbst, das losgehen soll, diese ganze Debatte. Ergebnisoffen wurde auch jetzt nochmal betont. Aber das steht halt jetzt an, ja, diese EcoCan, der erste Zwischenbericht der EcoCan-Forscher soll jetzt zum Monatswechsel ungefähr kommen, Ende September, Anfang Oktober irgendwann. Und dann ist die Frage, wie doll wird dann da überhaupt diskutiert? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, was ist jetzt mit dem Wakengesetz, wo die Telemedizin einschränken soll? Ja, deswegen neblige Aussichten im Herbst. Jetzt, wir haben keine konkreten Ansagen. Alles schwimmt so ein bisschen. Und die Telemedizin-Sache habe ich ja letzte Woche auch schon mal ausführlicher besprochen. Da habe ich auch schon angekündigt, naja, die Spatzen pfeifen von Dächern, dass das nochmal vertagt wird, dass der Kabinettsentwurf so schnell nicht kommt, mit dem Frau Waken die Telemedizin-Plattform an die Leine nehmen will und den Online-Versand komplett killen wollte jedenfalls. Ja, man weiß nicht, ob das noch aktuell der Stand der Dinge ist. Aber es ist vertagt worden tatsächlich. Da haben meine Spatzen richtig berichtet. Mittlerweile ist klar, dass es jetzt diese Woche eben nicht im Bundeskabinett war. Und der nächste Termin, der jetzt auch schon wieder kursiert, ist der 8. Oktober, wo dann wiederum, jetzt zumindest auf der Tagesordnung schon mal steht, Telemedizin, Cannabis-Gesetzgebung soll verändert werden. Wohin Weiß man nicht so genau, ob der alte Entwurf noch aktuell ist oder nicht. Wir haben das ja auch kritisiert. Ich packe euch unsere Stellungnahme nochmal mit rein. Auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Auf jeden Fall ist klar, vor dem 8.10. passiert da nichts. Und gleichzeitig ist bei der LTU ein Bericht erschienen oder eine Einschätzung einer Juristin, die sagt, das könnte möglicherweise sogar gegen Europarecht verstoßen, was Waken da vorhat mit dieser Einschränkung der Telemedizin und außerdem die Telemedizin grundsätzlich laut Koalitionsvertrag sogar gestärkt werden sollte. Und insofern passt es auch nicht so ganz ins Bild, dabei Cannabis auf einmal rückwärts zu laufen. Inwiefern das stimmt, dass Europarecht möglicherweise diesen ganzen Plan vereiteln könnte, das kann ich nicht beurteilen, aber immerhin ist das jetzt ein neuer Teil der Diskussion. Könnt ihr euch ja mal selber durchlesen. Auch das findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und ein interessantes Statement bezüglich jetzt dieser ganzen Debatte, wie es weitergeht insgesamt mit dem Cannabis-Gesetz. Da hat Dirk Wiese aus dem Fraktionsvorstand der SPD-Fraktion jetzt sich auch nochmal geäußert, so ähnlich wie Kamberge letzte Woche schon, und auch gesagt, das Cannabis-Gesetz steht und wir werden die Fortschritte des Gesetzes nicht zur Disposition stellen. Also die SPD scheint sich da doch sehr intensiv jetzt nochmal beraten zu haben und sich geeinigt zu haben. Ja, die antworten jetzt also wirklich alle das Gleiche, egal ob die vorherige drogenpolitische Berichterstatterin der Fraktion Kamm-Wegge oder eben jemand aus dem Fraktionsvorstand wie Dirk Wiese. Beide sagen also grundsätzlich, Cannabis-Gesetz jetzt irgendwie in die Tonne kloppen, wird mit uns nicht passieren. Das klingt schon mal soweit ganz gut. Wobei natürlich im Detail dann immer noch der Teufel steckt, ja, und man nie weiß, wo die dann kompromissbereit sein könnten. Aber jedenfalls grundsätzlich stehen die weiterhin zum Cannabis-Gesetz. Interessanter, oder naja, auch interessant, ist da auf jeden Fall, was Simone Borchert sagt, die auch ehemalige drogenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion. Sie selber ist von der CDU. Und die sagt auch, dass eben diese Evaluationsergebnisse geprüft werden sollen. Und eine endgültige politische Entscheidung erfolgt erst, wenn belastbare Daten und nicht nur erste Tendenzen vorliegen. Und das ist wichtig, weil auch der Drogenbeauftragte Streeck jetzt schon mehrfach gesagt hat, dass man mehrere Zwischenberichte abwarten sollte und dass die nächste Evaluationsschritt dann auch schon im Frühjahr, im April kommen soll. Ist auch gesetzlich so vorgesehen. Und darauf zielt jetzt Frau Borchert offenbar auch ab. Sie spricht in einem Text auf abgeordnetenwatch.de von Evaluationsergebnissen, Zwischenberichten, also mehrere, ja, das heißt Herbst und mindestens Frühjahr, genauso wie Streeck. Und das spricht dafür, dass jetzt im Herbst möglicherweise keine wahnsinnigen Rückschritte zu erwarten sind, dass sie sich vernünftigerweise ein bisschen mehr Zeit nehmen wollen, bis sie wirklich belastbare Daten haben, weil jetzt sowieso nur vorläufige und erste Einschätzungen möglich sind. So lange ist das Gesetz ja noch nicht in Kraft und ein ganzes Kalenderjahr ist auch noch nicht in Kraft. Also einmal von Januar bis Dezember. Und das scheint eben tatsächlich auch bei der CDU angekommen zu sein. Mehrere verschiedene Leute sagen eben, dass das, dass man da ruhig mehrere Evaluationsschritte abwarten kann. Ansonsten sagt sie noch, sollte die Evaluation bestätigen, dass Risiken für Jugendliche bestehen bleiben, dass Prävention geschwächt wird oder dass der Schwarzmarkt sich trotz aller Maßnahmen stabil hält, werden wir unsere kritische Haltung bekräftigen. Sollte sich hingegen zeigen, dass bestimmte Ziele erreicht werden, werden wir diese Ergebnisse selbstverständlich in unsere Abwägung einbeziehen. Also auch das eine erstaunlich offene Haltung einer CDU-drogenpolitischen Vertreterin, die in früheren Zeiten auch mal eher sehr auf der harten Seite unterwegs war und sich jetzt durchaus offen zeigt für wissenschaftliche Ergebnisse. So weit, so gut. Dann haben wir noch eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD, die einen ganzen Fragenkatalog gebracht hat, wo aber das sehr kurz im Prinzip abgehandelt worden ist. In der Antwort, weil gerade erst andere Anfragen gestellt worden waren von Linken, von Grünen, und die AfD selber hatte auch schon mal eine Anfrage gestellt, wo die Bundesregierung dann gesagt hat, ja, haben wir gerade alles beantwortet, guckt eben auf die Grünen-Anfrage, guckt in die Antwort auf die Linken-Anfrage. Insofern ist da nicht viel übrig geblieben. Aber zu den Modellvorhaben wird nochmal was gesagt. Und zwar, dass eine Umsetzung der sogenannten zweiten Säule nicht im Koalitionsvertrag steht. Gleichzeitig wird aber auch gesagt, soweit es um Forschungsvorhaben gemäß § 2 Absatz 4 des Konsumcannabisgesetzes geht, liegen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mittlerweile 60 Anträge für wissenschaftliche Forschungsprojekte zur Abgabe von Cannabis nach § 2 und so weiter vor, davon 34 sogenannte Modellprojekte. Also die sind immer noch sozusagen wie zu alten Zeiten unter Lauterbach der Meinung, dass Säule 2 ein neues Gesetz ist, was sie ja nicht vereinbart haben und was auch nicht kommen wird in dieser Legislatur. Für mich ist aber Säule 2 vor allen Dingen eben kommunale Modellprojekte zur Cannabisabgabe. Meinetwegen auch nach § 2 Absatz 4 Konsumcannabisgesetz. Ist mir eigentlich wurscht, Hauptsache es gibt kommunale Abgabenmodellprojekte. Und das scheinen sie nicht eben abzulehnen im Sinne von machen wir nicht, steht nicht im Koalitionsvertrag und so weiter. Sondern da sagen sie erstmal neutral, die liegen halt vor, ohne zu sagen, was soll jetzt damit passieren. In einer anderen Antwort hatten sie gesagt, im Oktober wären mit ersten Entscheidungen zu rechnen. Da bin ich also gespannt. Noch haben sie auf jeden Fall die nicht abgelehnt. Interessant ist auch nochmal diese Zahl 34 sogenannte Modellprojekte. Das war nämlich in manchen Antworten bisher ein bisschen unklar, weil die dann eben gesagt haben, es sind insgesamt 60 Anträge auf Abgabe. Steht ja hier auch wieder so ein bisschen Forschungsprojekte zur Abgabe von Cannabis insgesamt. Aber davon 34 sogenannte Modellprojekte. Wenn das mit Abgabe zu tun hat, ist es eigentlich immer ein Modellprojekt. Gibt eigentlich, also ich wüsste jetzt kein wissenschaftliches Forschungsprojekt mit Cannabis-Abgabe, was nicht ein sogenanntes Modellprojekt ist. Deswegen glaube ich, dass auch hier die Wording ein bisschen komisch ist und dass die auch andere Anträge mit meinen, wo es gar nicht um Abgabe geht. Also zum Beispiel Anbau zu Lehrzwecken, Anbau in der Uni, unter bestimmten Geräten, zu sonstigen wissenschaftlichen Zwecken. Alles, was mit Cannabis-Anbau und Handling zu tun hat, auch in größeren Mengen vielleicht, zu wissenschaftlichen Zwecken, was nicht Medizin ist, gehört mit im Prinzip zu diesen Forschungsprojekten. Und da geht es nicht immer um Abgabe. Aber die 34 sogenannten Modellprojekte, das ist eine klare Ansage. Und auch recht interessant, ja, ich weiß nicht, wo die alle herkommen, das erscheint mir relativ viel. Auf jeden Fall wüsste ich nicht, dass so viele Städte zum Beispiel einen Beschluss im Stadtrat haben, dass sie so ein Modellprojekt machen wollen. Da sind vielleicht also auch Abgabeprojekte von anderen Playern dabei. Irgendwelche Unternehmer, irgendwelche Einzelpersonen, die sagen, ich habe jetzt hier eine super Idee für ein Modellprojekt und skizzieren das mal so ein bisschen. Einer ist mir zum Beispiel bekannt aus den Reihen eines CSCs. Der da auch mal in größerem Stil abgeben will. Der hatte auch schon mal die geplanten Ablehnungsgründe mal veröffentlicht. Also da kann alles Mögliche dabei sein. 34 ist jedenfalls relativ viel an Anträgen für solche Abgabenmodellprojekte. Ja, also so viel dazu zu den Sachen, die jetzt irgendwie im Flurfunk oder irgendwo an Statements mal zusammengekommen sind. Da sind keine bahnbrechenden Nachrichten dabei, wie gesagt. Eher Nebelbomben so ein bisschen, ja, dass man nicht so genau weiß, wohin geht denn jetzt die Reise, was soll das alles werden. Trotzdem aber wiederum auch ganz interessante Geschichten. Ich finde es jedenfalls erstmal nicht so dramatisch, was sich bis jetzt abzeichnet. Da ist jedenfalls nicht abzusehen, dass jetzt der ganz große Hammer kommt, was das Zurücknehmen des Konsumcannabisgesetzes angeht. Aber bei Medizin kann natürlich immer noch sein, dass Waken weiterhin diesen Plan verfolgt, Online-Verschreibungen komplett zu killen sozusagen, dass man immer einen Arzt vor Ort besuchen muss, den man nicht finden wird, wie vorher natürlich auch, und dass der Versand gekillt wird. Das wären natürlich schon große Schritte, aber durch diese Verzögerung ist auch anzunehmen, dass die SPD das jetzt so nicht mitmachen will.
Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung.
Kommen wir zum nächsten Thema. Bayern, ganz kurz. Ich hatte in der vorletzten Ausgabe schon im August vor meinem Urlaub etwas mehr über Bayern berichtet, auch über Baurecht nochmal gesprochen, dass die Bayern versuchen, mit einer ganz bestimmten Auslegung des Baurechts Cannabiskonsum, also Cannabisclubs zu verhindern, Anbauvereine. Indem sie sagen, die dürfen nur in Gewerbegebieten sein mit einer ganz besonderen Sondernutzung, wo die dann auch explizit genannt werden, weil das so natürlich gar nicht gibt und auch so schnell nicht geht. Ja, man muss mal eine Umnutzung machen von Gewerbegebieten. Das wollen die Städte ja zum Teil auch gar nicht. Dann haben die Städte nochmal die Möglichkeit, da einfach selber ein Veto einzulegen, indem sie das eben nicht machen mit dieser Ausweisung der Sondergebiete. Alles ein Riesenkrampf. Und trotzdem hatte ja ein bayerischer CSC doch schon angebaut und auch das erste Cannabis ausgegeben, nämlich Franken-Cannabis, die dann auch gleich wieder ein Verbot gekriegt hatten von den Ämtern, wo dann gesagt wurde, eure Genehmigung reicht nicht aus, baurechtlich. Ja, ihr habt da irgendwie, ihr macht da mehr, als ihr beantragt habt oder als wir genehmigt haben. Das dürft ihr nicht. Und dagegen hatten die geklagt, auch in einem Eilverfahren. Und das haben sie verloren, Franken-Cannabis. Ja, also diese Einschränkung war wohl rechtens. Das haben sie scheinbar nochmal geprüft und jetzt gesagt, also hiermit legen wir jetzt das Projekt für uns erstmal auf Eis. Das heißt, sie stoppen den Anbau und die Ausgabe und so weiter. Und damit sind wir wieder auf dem Stand, dass kein einziger Anbauverein in Bayern, soweit wir wissen, tatsächlich anbaut und in absehbarer Zeit Cannabis an Mitglieder ausgibt. Bayern hat es mit diesem baurechtlichen Trick vorerst geschafft, dass im Moment kein aktiver Anbauverein dort operiert, obwohl mittlerweile 7 oder 8 grundsätzlich Genehmigungen erteilt worden sind. Ich hoffe da auf Klageverfahren. Wir sind auch gerade dabei, noch mal ein bisschen zu eruieren, was da genau geplant ist an Klagen. Ich hoffe, da kann ich demnächst mal mehr berichten. Aber im schlimmsten Fall dauert das natürlich dann auch ewig, bis man sich da durchgebissen hat, sozusagen mit ungewissen Aussichten. Buh Bayern, kann ich da nur sagen. Und Buh Baden-Württemberg kann man auch immer gerne sagen, weil da ja auch trotz grüner Regierungsbeteiligung oder sogar Regierungsführung immer wieder gegen das Cannabisgesetz geschossen wird. Unter anderem jetzt auch wieder von Innenminister Strobel bzw. seiner Verwaltung, die ein paar Anfragen beantwortet hat von CDU-Politikern. Und da sind ein bisschen beunruhigende Dinge dabei, die auf jeden Fall auch von Strobel, Innenminister von Baden-Württemberg, sehr beunruhigend ausgelegt werden. Nämlich, sagt er, der Schwarzmarkt ist nicht eingedämmt worden, weil wir mehr Cannabis sichergestellt haben. Im Grunde ja auch eine interessante Zahl. Also die haben in 2024 712 Kilo Cannabis sichergestellt. Und das waren 100 Kilo mehr insgesamt als 2023. Also von 23 auf 24, wo ja das Gesetz am 1. April in Kraft getreten ist, 100 Kilo mehr beschlagnahmt. Daraus schließt Strobel, dass eine Eindämmung des Schwarzmarkts nicht erkennbar ist. Nur ist natürlich die Menge, die jetzt da gefunden wird, nur ein Indiz dafür, wie es dem Schwarzmarkt geht. Das kann ja auch sein, dass da übertriebene Hoffnungen waren, zum Beispiel ja, von irgendwelchen Anbauern, die sagen, oh, Deutschland entkriminalisiert, die werden jetzt ganz viel Cannabis brauchen, wir produzieren jetzt wie blöd oder wir exportieren jetzt nach Deutschland wie blöd und wenn das Zeug dann nicht los, ja, dann liegt das irgendwo rum und bis das Strobel dann irgendwann findet. Das wäre ja auch eine denkbare Variante. Ob jetzt diese zunehmende größere Sicherstellungen irgendwas damit zu tun haben, wie viel tatsächlich verkauft wird auf dem Schwarzmarkt, bleibt für mich offen, ja, eine zu klärende Frage, weil aus meiner Sicht ganz klar ist, dass die Nachfrage nach Cannabis in Deutschland eindeutig nachgelassen hat auf dem Schwarzmarkt, allein schon wegen der vielen Eigenanbauer, ja, die sich selbst versorgen mittlerweile. Dazu in der letzten Ausgabe von letzter Woche mehr. Der Schwarzmarkt muss eigentlich kleiner geworden sein, egal wie viel Gras Strobel da in Baden-Württemberg jetzt noch findet. Dann ein anderer Punkt, der auch problematisch sein könnte, nämlich die Frage, wie viele Leute fahren unter Einfluss von Cannabis und wie viele Unfälle passieren da. Und tatsächlich haben sie erstmal mehr Fahrer unter Cannabis-Einfluss gefunden, also auf jeden Fall welche, die den Grenzwert überschreiten und das, obwohl der Grenzwert ja angehoben worden ist, 2024, von 1 Nanogramm auf 3,5 Nanogramm, da hätte man eigentlich annehmen können, die Zahl der Leute, die da jetzt dann noch drüber liegen, ist gesunken. Das ist aber nicht der Fall, sondern die haben mehr Fahrer oberhalb dieser Grenze von 3,5 Nanogramm festgestellt, auch jetzt im ersten Halbjahr 2025 wieder. Wobei auch da in der Antwort nicht darüber gesprochen wird, wie denn die Kontrolldichte dazu möglicherweise beigetragen hat. Denn soweit wir mitbekommen haben, ist auch insbesondere in Baden-Württemberg die Kontrolldichte und speziell aus Suchen nach Cannabisfahrern sozusagen, hat erheblich zugenommen. Also der ganze Fahndungsdruck und so weiter, die Frage nach Cannabis-Schnelltests bei den Fahrern und so weiter ist deutlich mehr geworden. Insofern wird jetzt dann auch kein Wunder, wenn sie eben mehr Leute gefunden haben, die dann eben Cannabis im Blut haben, wie viel auch immer. Also etwas überm Grenzwert eben. Wie groß der Einflussfaktor sein könnte, wird halt überhaupt nicht beleuchtet in der Antwort. Was aber tatsächlich beunruhigender ist oder sein könnte, ist die Zahl der Unfälle. Die ist nämlich auch gestiegen. Die war von April bis Dezember, also in 9 Monaten, 314 Unfälle. Und jetzt hatten die im ersten Halbjahr 25 schon 283 Unfälle. Also fast so viel im ersten Halbjahr 25 wie in den letzten 3 Monaten 24. Nun war das alles nach dem Cannabis-Gesetz, nach Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes. Auch April bis Dezember 24 war ja nach Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes. Insofern da jetzt, also ist das auch ein bisschen fragwürdig, ob jetzt das Cannabis-Gesetz damit überhaupt zu tun hat, wenn jetzt eben in 25 mehr Fälle passiert sind als in 24. Und auch da ist mir nicht klar, ob die wirklich dann schon bei allen Unfallfahrern und Unfallbeteiligten Cannabis-Tests gemacht haben in 24 und in Zeiten davor oder ob die das zunehmend jetzt erst seit Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes gemacht haben, dass sie halt viel mehr Unfallbeteiligte eben nach dem Cannabis-Test gefragt haben und dadurch höhere Zahlen haben, könnte auch sein. Jedenfalls sind das natürlich Punkte, wenn solche Meldungen auch aus anderen Bundesländern kommen, dann kann das natürlich dazu führen, dass da irgendwelche Alarmglocken angehen und es dann heißt so, oh, wir haben jetzt auf einmal viel mehr Verkehrstote wegen der Cannabis-Legalisierung oder so. Und da müsste man wirklich dann mal genau drauf gucken, ja, wie kommen diese Zahlen zustande. Und ich glaube auch nicht, dass sich das bundesweit sozusagen abbilden wird. Weder eben dieses Wachsen des Schwarzmarktes noch die Frage der Verkehrsteilnehmer. Das werden wir sehr bald wissen, wenn der Hauptbericht rauskommt von EcoCann, wo ich ja eben auch schon mal nochmal wegen der Umfrage drauf verwiesen habe. Da wird es um solche Fragen auch gehen. Wie haben sich die Verkehrsunfälle entwickelt? Wie hat sich der Schwarzmarkt entwickelt? Und ich denke, dass da wenig Alarmismus bei rumkommen wird. Den kann Strobel erstmal behalten. Kommen wir noch mal kurz zu einem Fall aus unserer Prozesskampagne. Ja, wir sind ja immer noch dabei, alle möglichen Prozesse zu führen, finanziert durch eure Weihnachtsspenden vom vorletzten Spendenmarathon. Und da haben wir jetzt einen kleinen Erfolg in einem Führerscheinfall. Wir haben ja mehrere Führerscheinfälle, die wir da bearbeiten. Da geht es eigentlich immer um erst auffällige Leute, die also einmal mit THC hinterm Steuer erwischt werden und sofort den Führerschein entzogen kriegen sollen oder eine MPU angeordnet wird. Was bei Alkohol eben nicht der Fall ist. Ja, und es war ja eben Teil dieser neuen Gesetzgebung, dass diese Sanktionsspirale, der bei Alkohol angeglichen wird und eben erst bei mehrfacher Auffälligkeit dann eine MPU anzuordnen ist. So sehen wir jedenfalls die Situation. Und hier hatten wir halt einen Fall, wo jemand mit 6,3 Nanogramm erwischt worden ist. Also tatsächlich eine Fahrt unter Cannabis-Einfluss nach aktueller Lesart, soweit so unstrittig. Die Frage war nur, ob schon nach dem einmaligen Verstoß sofort eine MPU anzuordnen war. Er hat die MPU nicht gemacht. Der Führerschein wurde entzogen. Dagegen wurde geklagt mit unserer Hilfe. Also der DHV hat es vollständig finanziert. Da war auch ein Eilverfahren damit dabei gegen diesen Entzug der Fahrerlaubnis. Aber schon bevor das Gericht dann über dieses Eilverfahren entscheiden konnte, hat die Stadt Bielefeld dann einfach diese MPU-Anordnung zurückgezogen, hat unserem Probanden Johnny L. seinen Führerschein zurückgegeben. Der war natürlich happy, sicherlich auch ein kleiner Erfolg. Wobei wir natürlich eigentlich darauf aus sind, mit dieser Prozesskampagne, die wir da machen, möglichst klärende Urteile auf höheren Gerichtsebenen zu bekommen. Das ist uns natürlich in so einem Erfolg schon auf der untersten Ebene nicht gelungen. Aber auch da, wir führen ja mehrere solche Prozesse und jeder Einzelne, der da gewonnen wird sozusagen, ist ja auch ein gutes Zeichen. Das zeigt auch, es lohnt sich dagegen vorzugehen. Gerade nach einmaligem Verstoß lohnt es sich da nicht einfach, sich einen Führerschein entziehen zu lassen oder eine MPU-Anordnung hinzunehmen. Unter bestimmten Umständen kann das Sinn machen, dagegen vorzugehen. Und ja, je mehr solche Fälle dann eben auch passieren, desto eher zeigt man eben diesen Führerscheinstellen die Grenzen auf ihres Ermessensspielraums. Und das ist ja auch ein Lerneffekt sozusagen für die, dass sie bei Erstauffälligen nicht sofort eine MPU beantragen sollten. Außer es liegt ein Hinweis auf Missbrauch vor. Und um die Frage ging es dann eben auch, ja, ob so ein Wert wie 6,3 Nanogramm schon ein Hinweis auf Missbrauch ist. Unserer Meinung nach natürlich offensichtlich nicht. Und in dem Fall hat das dann die Stadt Bielefeld wohl auch eingesehen. So, jetzt kommen wir zu den Terminen. Ihr habt es bald geschafft. Es gibt den Hanftisch der Ortsgruppe in Halle am 12.09. heute um 18 Uhr. Heidelberg, 13.09. Infostand der Ortsgruppe Rhein-Neckar in Heidelberg. Dann nochmal Halle, Mahnwache mit Infostand zur Cannabis-Legalisierung, 14.09. Am 16.09. wiederum Heidelberg, der offene Hanftisch der Ortsgruppe Rhein-Neckar. Die wechseln sich hier immer ab. Und nochmal Halle, offenes Gruppentreffen, 17.09. Und jetzt haben wir nochmal zwei andere Ortsgruppen in Berlin. Treffen der Ortsgruppe am 17.09. und in Dresden am 18.09. Das war's. Unterstützt unsere Arbeit. Werdet Fördermitglied beim Hanfverband, damit wir auch in Zukunft schicke Prozesse führen können, Führerscheine retten können und so weiter. Abonniert den Kanal, liked das Video, aktiviert die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.